Jo, geht's allen gut? Wer war im Urlaub? Konnten ein paar im Urlaub sein? Also nicht diese Woche, sondern im Sommer. Ein paar unterwegs gewesen, ja, wir auch. So, vielen Dank an der Stelle, dass wir gehen durften. Also jedem Arbeitnehmer steht ja Urlaub zu, das ist ja nicht die Frage. Und so, aber es muss ja trotzdem irgendwie möglich sein, dass du gehen kannst und der Laden weiterläuft. Wenn du ein Geschäft hast, wenn du einen Betrieb hast, in unserem Fall als Leiter der Kirche hier im Gospelhaus. Und ich wollte einfach mal allen Danke sagen, die mir meinen Kalender geschaut. Ich war vor 7 Wochen das letzte Mal hier zum Predigen. Wollte Danke sagen all denjenigen, die dazwischen gepredigt haben, also nicht eingesprungen, sondern gute Prediger, junge Leute, Menschen mit Berufung, mit Begabung. Und vielleicht warst du im einen oder anderen Gottesdienst da und wurdest gesegnet. Vielleicht können wir einfach mal kategorisch all denjenigen einen dicken Applaus geben, die während den Sommerferien gepredigt haben. Wir danken auch denjenigen, die Worship gemacht haben, die Technik gemacht haben, die Kaffee für uns ausgeschenkt haben, die Kindergottesdienst am Leben gehalten haben. Und wir danken auch allen Kleingruppenleitern, die für Menschen da waren. Wir danken dir, der in deinem Umfeld einfach seinen Glauben weitergelebt hat und keine Pause gemacht hat. Kirche ist ja mehr als Sonntagmorgen ein Gottesdienst und eine Veranstaltung. Und vielen, vielen Dank. Wir waren 3 Wochen im Urlaub, wir hatten 3 Wochen Urlaub, 2 Wochen waren wir im Urlaub im Ausland. War richtig schön, hat gut getan. Wir haben es auch gebraucht. Die Wochen und die Monate davor waren irgendwie intensiv. Ich habe festgestellt, auch gute Sachen können irgendwann anstrengend werden. Auch Sachen, für die man eine Leidenschaft hat, können irgendwann anstrengend sein. Es ist nicht, dass man nicht will, aber irgendwo, manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Ruhe. Wieder auftanken, die Seele wieder füllen, Zeit für die Familie, für Ehe, für einen selber. Mal ausschlafen, gut essen, sich einen Sonnenbrand abholen und dann auch wieder freuen, dass wieder kühlere Temperaturen kommen. Und wenn man mal weg ist, dann freut man sich auch wieder auf zu Hause und man weiß, was man an den anderen und an seinem Zuhause alles hat. Und insofern richtig schön für uns ist hier zu Hause, für uns als Familie, auch für mich. Und selbst wenn ich jetzt 7 Wochen nicht zum Predigen hier war, im Office war ich öfter und den einen oder anderen habe ich auch getroffen. So, wir waren nicht ganz so lange weg, meine Frau sowieso nicht. Aber es ist schön, wieder hier zu sein. Und möchte euch in was mit reinnehmen, das im Urlaub für mich begonnen hat. Ich muss gestehen, ich bin ein schlechter Bibelleser. So, also ich lese wenig Bibel, zu wenig Bibel. Wir alle können immer mehr lesen. Und wenn du dem Pastor ein schlechtes Gewissen machen willst, musst du ihm immer nach seinem Gebetsleben fragen, nach seiner stillen Zeit. Und wenn er das letzte Mal die Bibel gelesen hat, dann werden wir alle ganz klein. Wir merken, da können wir besser werden. Und ich habe gedacht, im Urlaub, ich bin so ein Lesetipp für einen Urlaub. Und ja, ist oft die Zeit nicht da. Aber im Urlaub lese ich total gerne. Ich habe gedacht, wieso immer andere Bücher lesen, wieso nicht einfach mal die Bibel lesen? Und ich dachte, bevor ich ohne ein anderes Buch in die Hand nehme, will ich einmal das Neue Testament durchgelesen haben. Also nicht die ganze Bibel, das wäre, glaube ich, im Urlaub auch ein bisschen viel. Aber ich habe festgestellt, das Neue Testament, ohne dass man jetzt permanent liest, in einer guten Woche kann man das einfach durchlesen. Wenn du ein bisschen mal eine ruhigere Woche hast, mal 2 Stunden am Tag lesen kannst, vielleicht auch mal 3, Mittagspause, abends noch ein bisschen, mal einen Film weglassen. Ich habe gestaunt, wie kompakt es dann doch ist und wie viel man lesen kann, wenn man dranbleibt. Und wie sich auf einmal Zusammenhänge erschließen, die man übersieht, wenn man immer nur so abschnittsweise liest. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, so kenne ganz viel Bibel aus Kindergeschichten, also aus der Kinderbibel. David gegen Goliath, Daniel in der Löwengrube, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, bisschen Bergpredigt und so, aber oft so auszugsweise. Hier eine Story, da eine Story, hier ein Bibelvers. Und es war total spannend, mal so am Stück zu lesen. Mir ist aufgefallen, im Matthäus-Evangelium, ganz am Anfang vom Neuen Testament, wie oft Matthäus vom Reich Gottes spricht oder wie oft Jesus im Matthäus-Evangelium vom Reich Gottes spricht, vom Himmelreich. Und es ist vielleicht nicht so unser Sprachduktus, vom Reich zu sprechen, werden das Deutsche Reich, es war keine gute Zeit, nichts, worauf wir stolz sind. Und der Begriff Reich ist nicht unser Sprachduktus, aber es war eine andere Zeit. Die Leute kannten das Römische Reich, die Leute kannten das Babylonische, das Griechische Reich. So. Und jetzt kommt Jesus und er spricht vom Himmelreich oder von Gottes Reich. Wir sprechen heute vielleicht noch, wenn der Mann in die Werkstatt geht, das ist sein Reich. So. Und sein Reich bedeutet seine Regeln. Okay? Und wenn der Mann dann in die Küche kommt, also beim Abwasch, herzlich willkommen und aber selbst beim Abwasch nach ihren Regeln, weil ist ihr Reich. So, also ein bisschen klischeehaft, aber ihr versteht den Gedanken so. Sein Reich, ihr Reich, Gottes Reich. Und Gottes Reich bedeutet Gottes Regeln. Es bedeutet, hier gelten andere Gesetze, andere Werte, andere Kultur, andere Verhaltensweisen. Und Jesus spricht im Matthäus-Evangelium in 10 Gleichnissen oder in 11 Gleichnissen, glaube ich, vom Himmelreich. Und sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Das Himmelreich ist wie ein Weinbergbesitzer, der in die Stadt geht und Tagelöhner sucht. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker, den jemand findet. Und er geht hin und er verkauft alles, was er hat, um den Schatz zu bekommen. Das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Und ich kannte die einzelnen Gleichnisse natürlich so einfach von der 40 Jahre fromme Karriere, so Kindergeschichte, Kinderstunde, Jugendgruppe, viele Predigten, Bibelstudium und so. Ich habe noch nie diese 11 Gleichnisse im Zusammenhang gesehen. So wie eine Perlenkette aneinandergereiht. Wenn du das Matthäus-Evangelium liest, dann stellst du fest, das ist nicht so ein Buch für ein halbes Jahr, das ist eine Predigt. Oder vielleicht sind es auch zwei Predigten, das ist eine lange Predigt. Also musst du dir vorstellen, Orient war nicht alles so auf Zeit getrimmt, die Leute kamen zusammen. Und das Matthäus-Evangelium konnte man durchaus in einem Gottesdienst durchlesen, vorlesen. Ein Theaterstück, man könnte es verfilmen. Und so, ich habe gedacht, gibt es vielleicht einen Grund, warum diese 11 Gleichnisse vom Himmelreich auf diese Art und in dieser Reihenfolge angeordnet sind, wie wir sie im Matthäus-Evangelium finden? Und jedes Gleichnis hat seinen eigenen Kontext auch zugegeben und so. Ich habe gedacht, lass mal diese Gleichnisse anschauen und gucken, was für eine Geschichte Matthäus oder Jesus durch diese Gleichnisse vom Himmelreich entfaltet. Das erste Gleichnis, das wir lesen, oder ein ganzer Schwung von Gleichnissen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis 8 Gleichnisse, je nach Zählweise, ist das Gleichnis vom Schatz im Acker und der Perle ist das ein Gleichnis, sind es zwei Gleichnisse. So 6, 7, 8 von diesen Gleichnissen lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 13. Dann kommt eines Kapitel 18, 20, 22, 25, so gegen Ende. Und das erste Gleichnis, das Jesus erzählt, oder von dem Matthäus berichtet, das Jesus erzählt, ist das Gleichnis vom, also sogenannten, jetzt gleich so eine Überschrift, so in der es landläufig bekannt ist, das Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerboten. Und wir machen uns dann gleich Gedanken über den Ackerboten, also über den Weg und die Disteln und die Vögel kommen und picken es weg und manches fällt auf fruchtbaren Boden und so. Ich dachte mir, als damaliger Zuhörer, Jesus erzählt eine Story und sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sämann, der ausgeht und Samen aussät und mancher Samen fällt auf den Weg. Da muss sich jeder Landwirt schon mal an den Kopf fassen und sagt, ziemlich schlampig. Also wenn du mit deiner Sämaschine auf den Acker fährst und auf der Bundesstraße schon die ersten Samen verlierst, dann ist entweder die Sämaschine kaputt oder hast den falschen Knopf gedrückt. Das macht man nicht. So, der Sämann sät weiter und manches fällt unter die Disteln. Und wieder würde man denken, also zwei Optionen. Entweder werden die Disteln vorher entfernt, Unkrautvernichtungsmittel, Glyphosat, oder du säst dort nicht. Aber ein Sämann, ein Landwirt, der agiert wie dieser Sämann in diesem Gleichnis, der wäre innerhalb kürzester Zeit bankrott. Kein Landwirt kann es sich leisten, Samen einfach nur auszusäen auf gut Glück und zu hoffen, dass irgendwo was auf guten Boden fällt. Und ich glaube, dass die Zuhörer der damaligen Zeit, dass die erste Reaktion Verwunderung war. Warum geht ein Sämann hin und verschwendet Samen, indem er ihn einfach in alle Richtungen verteilt, ohne zu prüfen, wo er hinfällt. Aber es ist nicht unser Reich, es ist sein Reich, es ist das Himmelreich. Das Himmelreich ist wie ein Sämann. Und das Himmelreich Gottes, dort gelten seine Regeln. Und wenn der Sämann im Himmelreich hingeht und einfach Samen aussät, ohne darauf zu achten, wo es hinfällt, dann entdecken wir, dass das Reich Gottes ungeheuerlich verschwenderisch ist. Ungeheuerlich verschwenderisch. Jesus sät aus, ohne darauf zu achten, wo es hinfällt. Das Reich Gottes ist für jeden da. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, der Mensch geworden ist, um zu sterben, deine Schuld zu tragen, dir einen Weg in die Ewigkeit vorzubereiten. Das Evangelium ist umsonst, das Evangelium ist großzügig, das Evangelium ist nicht berechnend. Der Sämann kommt und er sät aus, völlig egal, wo es hinfällt. Wir Menschen sind berechnend. Wir machen uns Gedanken, bevor wir was tun. Lohnt sich das? Kommt da was zurück? Wenn Gott sein Evangelium austeilt, dann macht es sich keine Gedanken, wo es hinfällt. Dann ist das Evangelium for free und ist für jeden gleichermaßen zugänglich. Der Sämann kommt. Das Himmelreich ist wie ein Sämann, der hingeht und den Samen verschwenderisch austeilt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Nicht den Offenen, nicht den Hungrigen, nicht den Frommen, nicht den religiös Geprägten, nicht den Guten. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Egal, was dein Background ist, egal, wo du herkommst, das Evangelium ist für dich. Der Sämann kommt, um dir in dein Leben guten Samen reinzusäen. Der schaut dich nicht an und sagt, Disteln, schlechte Vergangenheit, die Vögel kommen schon, die Ehefrau zieht schon, die Sucht und all die anderen Geschichten. Gott kommt mit dem Himmelreich, mit dem Evangelium und er sät aus, in alle Welt, aller Kreatur, dich eingeschlossen, dein Nachbar eingeschlossen, deine Tochter eingeschlossen, deine Eltern eingeschlossen, dein Chef eingeschlossen. Das Evangelium ist verschwenderisch großzügig, gilt für jeden gleichermaßen. Jesus bleibt in diesem Bild und sagt, das Himmelreich ist auch wie mit einem guten Samen, der auf Acker fällt und er geht auf und es kommt Weizen hervor und in der Nacht, sagt Jesus, kommt der Dieb, kommt der Feind und er sät auf den gleichen Ackerboden anderen Samen, bösen Samen und es wächst Unkraut und die Jünger kommen zu Jesus und sagen, oder die Knechte kommen zu ihrem Herrn und sagen, wir haben entdeckt, dass Unkraut auf unserem guten Ackerboden fällt, sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen, dass der Weizen wieder mehr Platz hat zu wachsen. Und Jesus sagt, nein. Das hat der Feind getan. Nein, reißt ihn nicht aus, damit ihr nicht, wenn ihr das Unkraut ausreißt, auch den Weizen mit herausreißt. Und wieder mussten die Leute der damaligen Zeit gedacht haben, das geht so nicht. Das macht man nicht. Wenn Unkraut im Garten wächst, neben deinen Tomaten, neben deinen Erdbeeren, wenn die Schnecken kommen und deine Gurken fressen wollen, dann geht der gute Landwirt hin und vernichtet all das, was du gesät hast, kaputt machen will. Der Weizen ist für andere da, zur Speise, zur Ernährung. Unkraut ist nur für sich da. Die wachsen auf demselben Boden, die genießen dieselbe Sonne, die zehren vom selben Regen, die nehmen Platz weg und der Weizen ist für andere da und der Unkraut ist nur für sich da. Unkraut hat keinen Nutzen. Manches Unkraut sieht schön aus und ich denke dir, warum ist das Unkraut, was keinen Nutzen hat? Weil niemand was von hat. Und wir denken so an unser Umfeld und denken, ja, so ist das Leben. Da wachsen gute Menschen und ein Haus weiter ist dem Feind gelungen, Lüge, Streit, Hass, Missgunst, was auch immer zu säen. Und manchmal denken wir, Gott, sollen wir nicht einfach hingehen und die bösen Menschen ausreißen? Die nur den Platz wegnehmen für den Guten, die nur unterdrücken, die nur stehlen, die nur egoistisch sind. Sollen wir nicht einfach hingehen und all das Böse in unsere Welt eliminieren? Wäre es nicht einfacher, wäre es nicht fair, wäre es nicht besser für all die anderen? Jesus sagt, nein, tu es nicht. Das hat der Feind gesät. Im selben Moment, wie der Sämann ausgegangen ist, einen guten Samen aller Welt, in aller Kreatur ausgeteilt hat, ist der Feind gekommen und hat Unguten, hat bösen Samen auf dieselbe Erde, in denselben Menschen, in dieselben Herzen reingesät. Manchmal gehen wir durchs Leben und wir stellen fest, wie der ungute Samen aufgegangen ist, wie das Unkraut wuchert und wie es dem guten Leben die Grundlage entzieht, wie es den Freiraum raubt. Und wir denken, Gott, könntest du nicht einfach ein paar Engel schicken und das Unkraut ausreißen? Er sagt, nein, tu es nicht. Warum? Wir könnten aus Versehen den Falschen erwischen. Wir könnten aus Versehen jemand ausreißen, der am Ende sich vielleicht doch noch umentschieden hätte. dass sie noch Menschen, also Unkraut wird niemals Weizen, also ist, aber da hängt das Bild, aber es ist bei jedem Gleichnis so. Aber der Gedanke ist, Menschen können sich verändern, Menschen können sich umentscheiden, Menschen können sich Gott hinwenden. Und Gott sagt, lass uns das Böse, lass uns die Bösen nicht vernichten, weil wir wissen nicht, ob sie sich vielleicht am Ende ihres Lebens doch noch umentscheiden würden, ob sie sich doch Gott noch zuwenden. Und Gott sagt, lass es einfach wachsen, lass uns aushalten. Es ist nicht immer einfach für uns Menschen, das auszuhalten, wenn das Böse in unserem Umfeld wuchert. Aber Gott sagt, der Feind hat es gesät. Es hat einen Grund, es gibt eine Ursache. Aber der Grund, warum das Böse in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft noch existiert, ist, weil Gott ungeheuerlich barmherzig ist, weil Gott grenzenlos optimistisch ist, weil Gott unverschämt hoffnungsvoll ist, weil Gott an das Gute im Menschen glaubt, weil Gott jedem eine zweite, eine dritte und eine letzte Chance geben will, weil Gott selbst bei dem Bösesten hofft, dass er, und wenn es der Schächer am Kreuz ist, am Ende seines Lebens noch umkehrt. Und ich denke mir, wie viele Menschen haben wir schon verflucht? Wie viele Menschen haben wir schon ausgerissen? Wie viele Lehrer hätten wir schon Mond geschickt, die am Ende ihres Lebens vielleicht doch noch nicht gute Menschen geworden wären, aber Kinder Gottes? Wie oft wären wir schon ausgerissen worden? Wie oft wäre unser Leben zu Ende gewesen? Wie oft wären wir diejenigen gewesen, die aus dem Raum rausgenommen hätten müssen, weil wir diejenigen waren, die die Luft verbreitet hätten. Und Jesus ist unendlich, das Reich Gottes ist unendlich optimistisch, grenzenlos hoffnungsvoll, an das Gute glaubend, das Beste hoffend. Wenn wir dieses Gleichnis so anschauen, dann haben wir vielleicht so ein bisschen Gefühl, ob das Reich Gottes nicht ein bisschen schwach auf der Brust ist. Ob es ein bisschen kraftlos ist, kann es wirklich einen Unterschied machen, wenn wir es einfach laufen lassen? Jesus sagt, das Reich Gottes, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Und ein Senfkorn, sagt Jesus, ist der kleinste Samen, den die Menschen damals kannten. Er sagt, wenn dieser kleine Same in den Boden gelegt wird, wenn er stirbt und wenn er aufgeht, entsteht ein Baum, wo selbst die Vögel des Universums drin nisten können. Manchmal wirkt das Evangelium, manchmal wirkt das Reich Gottes, wie wenn es keine Kraft hätte, wie wenn es keinen Unterschied machen würde, wie wenn das Böse siegt. Manchmal haben wir das Gefühl, die Ungerechtigkeit ist stärker als die Gerechtigkeit. Der Teufel hat es sagen, der Teufel regiert und wir sind die Christen und wir müssen alles ertragen, alles erdulden, aber am Ende sind wir doch die Doofen. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Es mag manchmal klein und kraftlos wirken, aber es ist unheimlich potent, unscheinbar, aber oho. Das Reich Gottes hat eine andere Qualität und am Anfang mag es klein und unscheinbar wirken, aber wenn es sich entfaltet, wenn es aufgeht, dann macht es einen Unterschied und die Vögel des Universums können sich drin nisten. Katrin und ich, Sabrina war mit dabei, hatten jetzt am Donnerstag bis Samstag das Vorrecht, in Dresden zu sein. Wir haben zwei Gemeindegründungsehepaare getroffen, die mit unserem Movement, wovon ich der Leiter bin, Via Movement, Gemeinde gründen wollen. Junges Ehepaar, er ist aus England, Nathan, sie ist aus Bielefeld, haben sich in Southport kennengelernt und sie hat gesagt, wenn du mich heiraten willst, musst du bereit sein, nach Deutschland zu kommen, weil ich habe den Berufung Gottes, in Deutschland Gemeinden zu gründen. Und er sagt, okay, let's do it. Und sie planen, gegen Ende des Jahres nach Deutschland zu ziehen, Anfang des Jahres dann nach Dresden, um dort eine Gemeinde zu gründen. Ich war noch nie in Dresden, aber wunderschöne Stadt. Zwei Tage kann man nicht alles sehen, aber was bist du wahrnimmt, in Dresden wohnen knapp 600.000 Menschen. Und da kann man auch Ehrfurcht bekommen, 600.000 Menschen. Jetzt kommt da ein Ehepaar an und sagt, wir wollen Gemeinde gründen, wir wollen einen Unterschied machen. Und du fragst dich wirklich, ihr zwei, wie? So viele Menschen? Wen kennt ihr? Wer supportet euch? Wer bezahlt euch? Ich sage, keine Ahnung. Alles, was wir wissen, ist, dass Gott uns einen Ruf gegeben hat, ein Herz, eine Leidenschaft für diese Stadt. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sagt Jesus, das Reich Gottes, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Es mag klein und unscheinbar aussehen und denkst, da passiert gar nichts. Aber wenn es mal aufgeht, wenn es seine Kraft entfaltet, dann ist es klein, aber oho. Anderes Ehepaar getroffen, die nach Boxberg in die Oberlausitz gezogen sind. In der Oberlausitz ist Tagebau Wirtschaftsfaktor Nummer 1 gewesen. Inzwischen wurden die stillgelegt und von 3.000 Menschen in diesem Dorf sind auch 900 geblieben. Und du sagst, was willst du mit 900 Menschen? Wo willst du anfangen? Was willst du tun? Wie gründest du hier Kirche? Und sie sagt, wir sind einfach da und wir bauen Beziehungen und wir sind auf dem Marktplatz und wir sind in den Sportplatz integriert. Wir wollen einfach Salz und Licht sein, wirst du fromm. Und du denkst wieder, ja, wirklich? Macht das einen Unterschied? Hilft es irgendjemand? Das ist Zeitverschwendung. Aber wenn du die Bibel reinschaust, dann entdeckst du, dass das Reich Gottes wie ein Senfkorn ist. Es ist klein, aber oho. Als Jesus am Kreuz hing, dachten alle, der Teufel hätte gesiegt. Das Reich Gottes ist vielleicht doch schwach. Vielleicht funktioniert es doch nicht nach diesen Regeln hier auf dieser Erde. Aber als Jesus von den Toten auferstand, hat man entdeckt, in einem kleinen Schimmer, wie viel Kraft in diesem Evangelium steckt, von welcher Natur das Reich Gottes ist. Als Nero die Christen im Kolosseum den Löwen zum Fraß verwarf, dachte man, das war's mit dem Christentum. Aber über alle Irrungen und Wirrungen der Kirchengeschichte hat sich eines gezeigt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Es mag klein und unscheinbar sein, aber oho. Mutter Teresa geht nach Indien, nach Bombay und sie fängt an, die Leprakranken zu versorgen. Und jeder denkt, macht es einen Unterschied? Und diese eine Frau ist weltbekannt und darum geht es nicht um den Ruhm, aber diese Frau hat Menschen geprägt, hatte Einfluss, hat einen Unterschied gemacht für die Menschen, die sie gepflegt hat und für viele andere, die sie inspiriert hat, ist auf ähnliche Weise an ihrem Platz, ihr gleich zu tun. Jesus sagt, das Reich Gottes im vierten Gleichnis ist wie Sauerteig. Ich bin kein Bäcker und ich mag Kuchen, kann dir sagen, ob er gut war oder nicht. So, ich kann nicht herstellen, ich kann auch kein Brot backen und so, aber ich habe so viel verstanden, dass in manche Geschichten muss Hefe rein. Und nicht ein Berg, nicht ein Kilo, aber so ein bisschen. Und am Anfang denkst du, nö, das macht gar keinen Unterschied geschmacklich, wenn du mal probierst. Aber lass es ein bisschen stehen, lass es ein bisschen ziehen. Und auf einmal gärt da drin irgendwas, passiert irgendwas, der Deckel floppt auf. Und dann merkst du, der Sauerteig durchdringt den ganzen Teig. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist wie Sauerteig. Es mag am Anfang klein und unscheinbar sein, aber es ist nachhaltig und es prägt und es verändert und es schafft eine Kultur. Und das Reich Gottes ist außergewöhnlich, ist nicht von dieser Welt. Schön, tolle Vorgedanken, aber was ist der Kern des Reiches Gottes? Und er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker, den jemand entdeckt. Und er geht hin und er verkauft alles, was er hat, weil er diesen Schatz haben möchte. Das Reich Gottes ist wie eine Perle, die ein Perlenhändler entdeckt. Und er entdeckt, wie wertvoll sie ist. Und er geht hin und er verkauft alles, was er hat. Warum? Weil er möchte diese eine Perle für sich besitzen. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker. Das Reich Gottes ist wie eine Perle. Und einer, der hingeht, sie zu erwerben. Ich dachte lange Zeit, ich bin derjenige, der das Reich... Der den Schatz im Acker, ich muss so, aber die Wahrheit ist, Jesus hat schon längst, Jesus hat Adam und Eva gesehen, Gott hat Adam und Eva gesehen, Jesus hat dich und mich gesehen und er ist hingegangen, Gott ist hingegangen, hat das Kostbarste gegeben, was er hatte, seinen Sohn, um dich und mich erwerben zu können, um dich und mich zu erlösen, um dich und mich frei zu kaufen von der Schuld der Sünde. Du und ich, wir Menschen, wir sind der Schatz im Acker, wir sind die Perle. Und Gott ist derjenige, der hingegangen ist und alles, was er hatte, alles, was ihm kostbar war, bereit war einzusetzen, aufzuopfern, um dich zu erwerben, um dich frei zu kaufen, damit du sein kannst. Das Reich Gottes ist, das ist der Kern des Evangeliums. Das Reich Gottes ist wie, das Reich Gottes ist, alles durchdringend, aber es ist alles gebend. Jesus hat nichts zurückgehalten. Als er auf dieser Erde war, hat sein Herz, seine Emotionen, seine Leidenschaft und am Ende sein Leben, seinen letzten Atemzug investiert, um dich also zu erwerben, denken wir sind jetzt wie Sklaven getradet worden oder sowas, um dich frei zu kaufen von der Sklaverei der Sünde. Niemand zwingt dich, ein Kind Gottes zu sein. Niemand zwingt dich, an Gott zu glauben. Aber Jesus hat dich freigekauft. Keiner von uns muss dem Feind, keiner von uns muss der Sünde mehr dienen, wenn er nicht möchte. Warum? Weil Gott bereit war, alles zu bezahlen, weil Jesus bereit war, alles zu geben, um dich frei zu kaufen von der Sklaverei der Sünde. Dann sagt Jesus, das Reich Gottes aber auch wie ein Fischfang. Auch das war ein Bild, das die Menschen zu damaliger Zeit kannten. Fischer waren sie, Petrus und viele andere am See Genezareth. Und sagt, das Himmelreich, das Reich Gottes ist wie ein Fischfang, wo einer ausfährt bei Nacht und das ganze Netz voll nach Hause kommt mit Fischen und mit Krabben und mit allem Möglichen. Und dann ziehen sie das Netz ans Boot und vom Boot an Land und dann setzen sie sich hin. Und was machen sie? Sie sortieren die Fische aus. Nicht jeder Fisch ist zum Genuss und zum Verzehr geeignet. Mancher ist zu klein, mancher mag giftig sein, mancher schmeckt nicht, mancher ist zu groß, keine Ahnung, nach welchem, kein Fischer und kein Angler, keine Ahnung und so. Aber die Jünger haben verstanden, ja, nachdem jemand einen Fischfang gemacht hat, ist das Normalste auf der Welt, dass er sich hinsetzt, den Fisch anschaut und sagt, und er sagt, das Reich Gottes ist genauso. Am Ende der Zeit wird es einen Fischfang geben. Eines Tages wirst du nicht, werden wir sterben, eines Tages wird Jesus wiederkommen, jeder einzelne von uns wird vor Gott stehen, wird für sein Leben Rechenschaft ablegen müssen. Und Gott wird entscheiden, wer zu ihm in den Himmel kommt und wer mit Feuersee geworfen wird in die ewige Hölle. Es gibt ein Gericht, das Himmelreich ist bei aller Liebe, bei aller Barmherzigkeit, bei aller Hoffnung, bei allem Optimismus. Am Ende ist das Reich Gottes auch messerscharf und unheimlich klar. Und es gibt nur schwarz und weiß, rechts und links, Himmel oder Hölle. Und wir stehen da und denken, wie können wir jemals gerettet werden? Das Gute ist, vielleicht an der Stelle noch eingeschoben, Jesus sagt, es wird so sein am Ende der Zeit, Kapitel 13, Vers 49, so wird es sein, wenn diese Welt zu Ende geht. Erinnere dich an den Anfang. Gott selbst war derjenige, der seine Knechte, die Engel zurückerhalten hat, den Weizen nicht auszureißen. Warum? Weil er jedem Menschen eine zweite, eine dritte und eine letzte Chance geben wollte. Jesus selber war derjenige, der sein Leben gegeben hat. Gott hat das Kostbarste gegeben, was er hatte, um dich freizukaufen von der Schuld, von der Sklaverei, der Sünde. So, Gott ist für dich. Gott ist unendlich für dich. Aber Jesus macht auch jeden Menschen unmissverständlich klar, es wird eine Zeit kommen, wo deine Entscheidung, deine Positionierung hier auf Erden eine Konsequenz haben wird. Es wird am Ende der Zeit sein. Und wir stehen da und fragen uns, wie kann überhaupt irgendjemand zu Gott kommen? Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie mit dem König, der Knechte hatte, die bei ihm Schulden hatten. Und der Schuldknecht kommt zu seinem Herrn und zu seinem König. Und er muss feststellen, dass er nicht in der Lage ist, die Schuld zu bezahlen. Der König sagt, okay, wenn du die Schuld nicht bezahlen kannst, dann gibt es nur eine gerechte Konsequenz, dass du ins Gefängnis gehen musst, deine Strafe absitzen. Und der Knecht hatte Familie und Kinder und dann lesen wir, und er fällt vor dem König nieder auf die Knie und er fleht ihn an und bittet ihn um Vergebung. Und der König schaut ihn an und sagt, dir ist vergeben. Das ist der einzige Weg, diesem Gericht zu entkommen, dass wir vor Gott auf die Knie fallen und sagen, Gott, vergib mir. Aber das Gleichnis macht deutlich, das Himmelreich ist wie ein König, der seinem Schuldknecht vergibt, in dem Moment, wo er vor ihm auf die Knie fällt und ihn um Vergebung bittet. Was aber gleichzeitig mit impliziert, dass Gott von demjenigen erwartet, dem vergeben wurde, dass er auch seinem Nächsten vergibt. Der Knecht, dem vergeben wurde, und die Summe, die ja beschrieben wird, ist gigantisch, unmenschlich groß, geht nach draußen, er trifft einen anderen, der ihm etwas schuldet. Und er springt ihn an und sagt, bezahl mir meine Schuld, die Schuld zurück. Und er sagt, ich kann nicht, und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und der König bekommt es mit, dass dem vergeben wird, dass er nicht bereit ist, seinem Nächsten zu vergeben. Er schnappt sich ihn und wirft ihn mit ins Gefängnis. So, Gott, das Himmelreich ist wie ein König, der bereit ist, dir und mir zu vergeben. Und der sich gleichzeitig wünscht, dass auch du deinem Nächsten vergibst. Und das ist da, das ist nicht unfair. Was, wenn er mir mehr schuldet, als ich ihm? So typisch Mensch. Typisch Mensch. Was, wenn es kein guter Deal ist? Und Jesus macht deutlich, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, ist für jeden einen guten Deal. Er sagt, das Himmelreich, das Reich Gottes, ist wie ein Weinbergbesitzer, der losgeht zu den Tagelöhnern und sie anwirbt am Morgen. Und er wirbt sie an und sagt, wenn ihr zu mir in Weinberg kommt, verspreche ich euch am Ende des Tages, weiß ich, ein Denar. Er sagt, okay, guter Deal. Und er kommt mit und er arbeitet den ganzen Tag. Mittags merkt der Weinbergbesitzer, er braucht noch ein paar mehr Arbeit und er geht nochmal hin und sagt, wenn ihr mitkommt, verspreche ich euch, am Ende des Abends gibt es einen Denar. Und abends geht er nochmal raus und für die letzten Abendstunden Endsport und er sammelt nochmal ein paar ein und sagt, wenn ihr mit mir mitkommt, bekommt ihr einen Denar. Alle sind happy, alle arbeiten und am Ende kommt der Zahltag und sie stellen fest, dass die abends erst angefangen haben zu arbeiten, denselben Lohn bekommen, wie die am Anfang den ganzen Tag gearbeitet haben. Und der Deutsche denkt sich, wie ungerecht. Und der Weinbergbesitzer schaut sie an und sagt, habe ich nicht jedem von euch das gegeben, was ich ihm versprochen habe? Wurde irgendeiner betrogen? Habe ich irgendeines meiner Versprechen gebrochen? Das Himmelreich ist wie ein Weinbergbesitzer, der seine Knechte auszahlt an jedem das, was er ihm versprochen hat. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, verspricht Gott dir eine Sache, dass am Ende des Tages beim Fischfang, wenn abgerechnet wird beim Gericht, dein Name im Buch des Lebens steht, dass eine Wohnung für dich vorbereitet ist und dass du die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringst. Und denjenigen, dem du vergibst, ist dasselbe versprochen, was aber nicht Betrug an dir ist, sondern einfach die Großherzigkeit des Vaters im Himmel. Keiner von denjenigen, die bei Jesus im Himmel ankommen, die dem Himmel Einlass bekommen, keiner von uns wird sich betrogen fühlen, weil er einem zu viel vergeben hat. Alle werden dankbar sein, dass Gott ihnen etwas gegeben hat, was wir aus eigener Kraft niemals verdienen hätten können. Das Reich Gottes ist wie ein Weinbergbesitzer, der hingeht. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein König, der ein Festmahl macht. Und er schickt seine Knechte los und er lädt alle ein und sagt, die Tische sind vorbereitet, das Essen ist schon im Topf, das Feuer ist gemacht, die Musik spielt schon. Kommt, ihr seid eingeladen, ich habe ein Fest vorbereitet. Und der Erste sagt, ja, ich kann nicht kommen, weil ich habe einen Weinberg gekauft, ich muss noch hin. Der Nächste sagt, ich kann nicht kommen, weil ich habe einen Ochse gekauft, muss noch die PS ausrechnen. Der Dritte geht hin und sagt, ich habe noch anderes zu erledigen, ich kann nicht kommen. Und der König ist entsetzt und ist enttäuscht und er schickt seine Knechte los und sagt, geht an die Hecken und Zäune, geht überall hin und ladet ein, wen immer ihr trefft. Das Reich Gottes ist alle einladend. Das Gleichnis ist in allererster Linie dem Volk Israel gilt. Jesus ist gekommen in allererster Linie mal für das Volk Israel. Und das Volk Israel hat ihn abgelehnt, hat ihn abgestoßen als Gänse, nicht alle Einzelnen. Und irgendwann sagt Jesus, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, geht hin in alle Nationen, predigt das Evangelium allen Kreaturen. Du bist eingeladen. Das Reich Gottes ist, alle einladen, das ist niemand ausgeschlossen. Jeder darf zu diesem Fest im Himmel kommen. Und die Menschen kommen von allen Ecken und Enden und sie freuen sich auf ein Essen, das sie noch nie hatten, auf eine Atmosphäre, die sie gar nicht kannten, weil sie gar nicht in diesen Dimensionen unterwegs waren. Und der König geht durch dieses Festmahl hindurch und er begrüßt Freunde und er begrüßt Fremde und er heißt alle herzlich willkommen, solange bis er einen entdeckt, der nicht angemessen gekleidet war. Und er ruft seine Knechte und er lässt ihn rausschmeißen. Warum? Weil er nicht angemessen gekleidet war. Jeder wusste, wie man sich zum Festmahl kleidet. Aber einer hat es nicht für nötig gehalten. So, Jesus macht deutlich, das Reich Gottes ist wie ein Festmahl, wo jeder eingeladen wird, aber es gibt auch eine Erwartung, angemessen gekleidet zu kommen. Das letzte Gleichnis, das Jesus erzählt, ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Alle wissen, die Hochzeit kommt, also eine Hochzeit zu damaliger Zeit lief so ab, dass die Eltern das alles verkuppelt haben und dann war klar, irgendwann kommt die Zeit und das Mädchen war, oder die Braut war noch bei ihrer Familie zu Hause und der Bräutigam ging dann zur Familie der Braut mit dem ganzen Brautzug, um die Braut abzuholen und dann mit der Braut gemeinsam zum Fest zu marschieren. Und dann gab es diese Brautjungfern, 10 Stück in diesem Gleichnis, die da mit dabei waren und 10 Stück werden genannt. Und da niemand genau wusste, wann der Bräutigam kommt und wie es die Zeit ist, haben sie Öllampen dabei gehabt. Und mitten in der Nacht stellen die Hälfte der Jungfrauen fest, dass sie nicht genügend Öl haben. Und sie fragen die anderen, ob sie nicht ein bisschen was abhaben können. Aber die anderen sagen, nein, wenn wir von uns abgeben, dann reicht es für uns auch nicht und dann kann keiner von uns mit. Und so gehen die 10 Jungfrauen los, weil sie nicht vorbereitet waren, neues Öl zu kaufen. Und genau in der Zeit kommt der Bräutigam. Die vorbereitet waren, die kommen mit. Die feiern ein Fest, aber dann gehen die Türen zu. Und die anderen, die noch Öl besorgen mussten, kommen zu spät. Und sie bitten um Einlass, aber die Türen waren schon zu. Jesus macht deutlich, das Reich Gottes ist wie ein Festmahl. Jeder ist eingeladen, jeder. Tagelöhner, Jude, Grieche, beschnitten, unbeschnitten, Mann, Frau, Sklave, Alkoholiker, egal wo du herkommst, alles wird eingeladen, alles wird willkommen. Aber es ist die Erwartung, dass wir angemessen kommen, dass wir, ich sag's mal ganz fromm, dass wir mit rein gewaschenen Kleidern kommen. dass unsere Schuld vergeben wurde, weil wir Jesus um Vergebung gebetet haben. Jesus macht deutlich, dass das Reich Gottes wie es den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Und er kommt manchmal unerwartet. Jesus wird wiederkommen. Und keiner weiß wann. Das Reich Gottes macht notwendig, dass wir innerlich vorbereitet sind. Es reicht nicht aus, in derselben Reihe zu sitzen, wie die Öl haben. Es reicht nicht aus, denselben Kirchenausweis zu haben, wie all die anderen, die Jesus kennen, sondern es braucht eine innere Vorbereitung. Ich möchte dich einladen, nochmal aufzustehen. Du bist bewusst, dass es viele Gleichnisse waren, viele Gedanken, viele unterschiedliche Impulse. Ich glaube, dass der Heilige Geist einzelne Dinge gehighlightet hat, einzelne Gedanken möchte ich einladen in diesem Lied, das wir singen, einfach nochmal dir vor Augen zu malen, wie grenzenlos Gott dich liebt. Was Jesus bereit war zu geben, zu bezahlen aus Liebe zu dir. Wie weit seine Arme offen sind, wie sehr du eingeladen bist, an diesem Festmahl teilzunehmen. Und wie sehr Jesus sich wünscht, dass wir vorbereitet sind. Jesus macht deutlich, dass es ein Gericht gibt, ein Fischfang. Das ist nicht der Kern des Evangeliums. Das Kern des Evangeliums ist, dass Gott ist auf deiner Seite. Gott will dir vergeben. Wenn er dich angesprochen hat, lade ich ein, an diesem Lied einfach nochmal Gott eine Antwort zu geben, zu beten, sacken zu lassen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du nochmal durch die Reihen gehst. Dass du uns die Schönheit deines Wortes vor Augen malst, die Liebe Gottes, die Hingabe Jesu. Danke, Jesus. Danke, dass du sprichst. Danke, dass deine Hand ausgestreckt ist. Wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann tu das dann im Lied. Nimm deine eigenen Worte. Es geht nicht um die Formel. Sag in deinem Herzen, Herr Jesus, wenn du mich wirklich so liebst, dass du dein Leben gegeben hast an diesem Kreuz von Golgatha, am Karfreitag, um mich frei zu kaufen von all dem Schlechten, von all dem Bösen, von all dem, was der Feind in meinem Leben reingestellt hat, an dein Unkraut. Vater, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Danke dir für deine Geduld. Danke, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Und ich bitte dich um Vergebung. Wie dieser Knecht, der niederfällt vor diesem König und sagt, vergib mir, ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann es nicht bezahlen, ich hab's nicht. Und empfange diese Gnade. Empfange diesen Zuspruch Gottes. Diesen Hand ausgestreckt ist, der dich einlädt zu diesem Festmahl im Himmel, der dir neue Kleider, neue Gewänder geben möchte. Der verlorene Sohn hat keine eigenen Kleider mehr gehabt, die hat er von seinem Vater bekommen. Die Kleider, die du anziehen sollst, die Kleider, die du mitbringen sollst, diesem Festmahl, die musst du nicht selber nähen oder stricken. Das sind Kleider, die Gott dir gibt, die der Heilige Geist in deinem Leben schenken möchte. Aber es ist deine Entscheidung, sie anzuziehen, sie in deinem Herzen ready zu machen. Danke, Jesus.